Pareto-Unternehmer, Folge Nummer 14. Mitarbeiter in der Unternehmensstrategie einbinden. Wie binde ich Mitarbeiter in meine Unternehmensstrategie ein, um in der Praxis bessere Ergebnisse zu erzielen? Darum geht es in dieser Podcast-Folge. Nachdem Sie diese Podcast-Folge gehört haben, wissen Sie, wie Sie clever Ihre Mitarbeiter einbinden und wann. Und wie gehen Sie mit Mitarbeitern um, die blockieren? Wie kann man das vermeiden? Und welche Fehler Sie sonst vermeiden sollten?
Der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte. Mit Volker Wefers.
Mein Name ist Volker Wefers und ich bin Pareto-Stratege aus Leidenschaft und Überzeugung. Ja, heute geht es um, wie binde ich Mitarbeiter in meine Unternehmensstrategie ein, um in der Praxis bessere Ergebnisse zu erzielen. Dazu begrüße ich heute einen Experten. Ludger Dabock ist Geschäftsführer und Gründer von Dabock Consulting. Der ist Führungsspezialist in der Gesundheitsbranche, hat viele, viele Jahre Führungserfahrung und begleitet Gesundheitsunternehmen und Mittelständler, um aktiv bessere Ergebnisse im Bereich der Führung und noch mehr zu erzielen. Hallo Ludger, herzlich willkommen.
Hallo Volker, danke, dass ich da bin.
Ich würde direkt mal einsteigen, so mit der ersten Frage, die ich auch immer wieder von manchen Unternehmern höre. Ab wann binde ich meine Mitarbeiter im Strategieprozess ein? Kannst du da was sagen aus deiner Erfahrung?
Das ist eine gute Frage, weil die Frage sich immer alle stellen, die in Strategieprozessen sich befinden. Es gibt eigentlich nur einen Fehler, den man grundsätzlich vermeiden muss. Und das ist, Mitarbeiter überhaupt nicht zu beteiligen. Das ist der Kardinalfehler Nummer eins, der mir aber in der Praxis auch immer wieder begegnet. Ja, also wir alle kennen die einsamen Führungsentscheidungen von Patriarchen oder Strategieentscheidungen von Patriarchen oder Patriarchinnen. Wir kennen abgeschottete Führungszirkel, die uns in der Praxis immer wieder begegnen, die sich dann zurückziehen und die Ergebnisse, die sie für die Strategieentwicklung miteinander vereinbart haben, nicht kommunizieren und auch nicht dann im nächsten Schritt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbeziehen. Also das begegnet uns in der Praxis immer wieder. Die Frage, die du natürlich gestellt hast, ist, wann ist der richtige Zeitpunkt? Das ist abhängig von der Situation. Wo ich gute Erfahrungen in der Praxis mitgemacht habe, ist, wenn klar ist, wo die Richtung hingehen soll. Ich nenne das mal 5-Jahres-Plan.
Also wenn darf ich nur eine? Also ich würde nur einstecken, das geht genau in die Richtung, wo auch meine Erfahrung ist. Weil so ein Strategieprozess hat oft ja auch etwas mit einer Neuausrichtung, mit einer Veränderung zu tun.
Immer.
Und ich erlebe immer genau bei dem Punkt, das betrifft einen selbst, das betrifft jeden Unternehmer, der braucht ja auch eine Klarseinsphase. Und wenn der sich selbst sortiert und bindet in der Sortierungsphase, dann kann ja diese Unklarheit, das kann ja dann überspringen, auch auf das ganze Unternehmen.
Also Volker, das kann nicht überspringen, das wird überspringen. Ja,
das wird überspringen. Also muss man doch erstmal die Orientierung bei sich selbst suchen, der Unternehmer bei sich selbst, welche Richtung geht das? Das ist das, was du meintest, weil ich habe jetzt mal eingehakt, weil du kamst direkt auf 5-Jahres-Plan. Aber oft ist es ja so, wenn man 5 Jahre ist ja noch relativ weit als Ziel weg, wenn ich in der Orientierungsphase bin und ich einfach nur mal schauen möchte, welche Richtung macht es Sinn, sich weiter zu bewegen? Wo sind denn meine Zielkunden? Wo sind denn meine Nutzen? Wo muss ich mich jetzt weiterentwickeln? Da bin ich einfach nur mal am Anfang ein Stück ohne Zeit, diese Grundsortierung.
Völlig einverstanden. Wenn Führung unklar ist über den zukünftigen Kurs, also wenn du dir selbst unklar bist als Führungskraft über den zukünftigen Kurs, kannst du natürlich Ideen sammeln mit deinen Mitarbeitern. Aber du wirst deine Unklarheit immer dann auch in deine Mitarbeiterschaft bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wiederfinden.
Ja.
Und schwierig wird es dann, wenn du nicht kommunizierst, dass wir jetzt in einer Phase des Sammelns sind. Wir schauen uns jetzt mal unterschiedliche Richtungen, wir schauen uns den Markt an, wir schauen uns Wettbewerber an, wir schauen uns Trends an, wir überlegen, wo kommen wir her, wo stehen wir heute, wo wollen wir hin? Wir stellen uns die berühmte Frage von Malik aus Führen, Leisten, Leben. Wie müssen wir uns organisieren, damit das, wofür der Kunde uns bezahlt, im Zentrum der Aufmerksamkeit steht und von dort nicht wieder verschwinden kann? Also so, das, so hat das Malik in Führen, Leisten, Leben mal gesagt. Das finde ich für den Auftakt einer strategischen Suche einen ganz guten Ausgangspunkt. Aber ich muss das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als solches entsprechend kennzeichnen.
Okay. Ja, da bin ich bei dir. Das hat noch einen weiteren Vorteil, weil du damit einen Auftakt, ein Signal im Unternehmen sendest. Hier tut sich was. Wir wollen etwas verändern. Und jeder weiß, dass da etwas kommt und kann sich nachher auch einbringen. Aber der zweite Schritt oder sagen wir mal der erste Schritt ist ja immer, der Unternehmer muss klar sein, wohin die Reise geht. Und da gibt es doch dann eine Methode bei den Mitarbeitern, da kommen vielleicht Ergebnisse raus, die den Unternehmer helfen, klar zu werden. Oder manchmal ist es ja auch ganz gut, durch so einen Prozess extern auch geführt werden. Das kann, so habe ich es erlebt, das geht oft schneller. Man kommt schneller zu den Ergebnissen, weil diesen Strategieprozess als solches macht ein Unternehmer ja nicht so häufig in seinem Berufsleben. Wie siehst du das?
Ob ein Unternehmer das nicht so oft in seinem Berufsleben macht, weiß ich nicht. Ich glaube, die Unternehmen, die im Markt erfolgreich sind, das sind viele Mittelständler, das sind auch viele Unternehmen, die ich in den letzten Jahren habe begleiten dürfen, die machen permanent eigentlich Strategiearbeit.
Ja, ja.
Sie kennzeichnen es nicht als solche und empfinden es nicht als solche.
Genau.
Also es ist eine implizite Strategiearbeit oder Strategieumsetzung, aber es ist keine explizite Neuausrichtung und neue
das Strategie. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Die guten Unternehmen, die haben alle Eigenschaft. Die habe ich überall in den 30 Jahren, wo ich da tätig bin, überall bemerkt, die haben den Drang, ständig etwas zu verbessern, ständig Leistung zu verbessern, ständig Prozesse zu optimieren, gute Lösungen zu suchen, ständig Neuerungen. Die Neuausrichtung, das hast du gerade selber auch gesagt, das ist ja nochmal eine andere Baustelle, indem man sagt, halt, geht einen Schritt zurück, passt das so weiter, ne? Kommen wir mit unseren Methoden irgendwann an die Grenzen, müssen wir etwas völlig anderes machen. Und das ist der Punkt, den ich jetzt gerade als Strategiearbeit auch beschrieben habe, den man nicht so häufig im Berufsleben macht, diese Neuausrichtungsthemen. Es ist, ist kein Tagesgeschäft, das wollte ich damit sagen.
Das ist richtig. Und das tut sich in der Regel leichter, einfacher und auch erfolgversprechender, wenn du das nicht allein im stillen Kämmerlein tust, sondern wenn du dir in irgendeiner Form Unterstützung, Erfahrung reinholst von Menschen, die sich in solchen Prozessen auskennen.
Ja. Das, du hast gerade auch nochmal gesagt, dass die Mitarbeiter frühzeitig mit eingebunden werden, dass die wissen, da kommt eine Veränderung. Du hast das auch gesagt, dass man das extra markieren muss, dass es sich um Ideen, Themensammlung handelt, dass das noch nicht alles klar ist. Wenn wir jetzt aber die Phase kommen, wo es klarer wird, wo die Leistungen, die Zielgruppen, die Positionierung, wenn das alles klarer wird, wie kann ich dann Mitarbeiter bestmöglich einbinden, ja, dass auch bessere Ergebnisse erzielt werden?
Schwierige Frage. Und komplexe Frage, Volker.
Okay, ich fange mal einfach an. Kann man das etwas einfach machen, indem man kann ja das in Aufgaben trennen, was Mitarbeiter machen sollen, und man kann auch in Strukturen das trennen, dass man sagt, wie tauscht man sich regelmäßig aus, Kommunikationsstrukturen zum Beispiel.
Manchmal das hängt ja in der Regel zusammen.
Manchmal, ja genau, manchmal gibt es die Struktur und manchmal nicht. Ist so eine Idee, dass man sagt, wir machen am Anfang vielleicht ein wöchentliches Strategie-Jour-Fix, nachher ein Monatsstrategie-Jour-Fix. Ist sowas etwas, was funktioniert in der Praxis?
Ich mache mal einen konkreten Beispiel fest aus meiner derzeitigen Praxis. Ich habe ein mittelständisches Unternehmen, was ich seit einiger Zeit begleite, die in einem Neuausrichtungsprozess sind, wo die strategische Ausrichtung für die nächsten 5 Jahre im weitesten Sinne feststeht und wo starke Beharrungskräfte im Unternehmen sind. Und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus deren Sicht, in deren Wahrheit, berechtigte Ängste und Sorgen, dass dieser Neuausrichtungsprozess zu Verlusten führt. Verlusten von Aufgaben, Verlust von Status, Verlust von bisherigen Zielgruppen, Verlust von Unternehmenskultur und bisherigen Prozessen der Zusammenarbeit, neuen Konflikten und natürlich auch die Sorge, die häufig damit verbunden ist, die Sorge von Überforderung. Und da habe ich jetzt mit der Geschäftsführung erarbeitet, dass jetzt regelmäßig durch die Geschäftsführung sogenannte Town Hall Meetings neudeutsch gemacht werden. Das heißt, die treffen sich jetzt regelmäßig, bietet die Geschäftsführung eine Runde an, eine offene Gesprächsrunde. Die hat einen definierten Anfang, definiertes Ende. 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten. Das kann man je nach Gefühl, Notwendigkeit und Möglichkeit entscheiden.
Wie oft findet das statt?
Bei denen findet es einmal im Monat statt. Ja, einmal im Monat geht die Geschäftsführung in einen Raum und steht für Fragen zur Verfügung. Ja, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können das fragen, was ihnen auf der Seele brennt. Und es gibt keine Themen, die verboten sind, und nur nicht gestellte Fragen sind schlechte Fragen. Ja. Weil jede Frage kann dazu führen, dass ich einen Erkenntnisgewinn habe.
Ja. Wenn ich richtig dich verstehe, ist das Thema Ängste und Sorgen eines der schwierigsten, weil das hat natürlich jeder bei Veränderungen. Der Mensch denkt, was verändert sich für mich, was bedeutet das für mich? Und dem Moment, wo ich das thematisiere, offen damit umgehe, wird das nicht mehr so stark empfunden, sondern es wird, es kommt nicht überraschend. Mitarbeiter erkennen, dass es eigentlich nur so weitergehen kann. Und das macht man dann in Form von regelmäßigen Meetings, offenen Gesprächsrunden, um auch diese Ängste und Sorgen konkret anzusprechen, wo jeder auch das loswerden kann.
Ja, das ist eine Möglichkeit. Hm? Ja, damit hast du natürlich noch nicht die Prozessebene und hast auch noch nicht die Strukturebene.
Ja.
Oder erst die Strukturebene und dann die Prozessebene.
Okay, müssen wir nicht vorher noch eine Ebene einziehen, die Zielebene, dass die Mitarbeiter in der operativen Zielfindung beteiligen, zumindest immer, was das nächste Jahr, was das bedeutet?
Also ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir so einen 5-Jahres-Horizont anvisieren dass eine Vorstellung darüber entwickelt wird, wo das Unternehmen in 5 Jahren steht. welche Angebote für welche Kunden, mit welchen Mitteln. Mhm. Und dann brechen wir runter auf 3 Jahre.
Gut, das, ich muss da nochmal einhaken, weil 5-Jahres-Horizont ist für viele, es machen nicht alle.
Ja.
Wenn ich das immer so mit Pareto nehme, es ist ja nichts, dass, wenn ich den Einjahresplan, das machen viele, dass ich das auf 5 Jahre hochrechne, dann habe ich ja einen irren Aufwand, sondern du gehst ja her mit dem Ansatz à la Pareto und reduzierst es aufs Wesentliche, wo du nur die Pfeiler näher betrachtest, die eine gewisse Auswirkung haben, um zu skizzieren, wo könnte die Reise hingehen, wie soll das Zielbild aussehen, was in 5 Jahren erreicht werden kann. Weil das Zielbild ist etwas, da können sich viele mit identifizieren, das ist leichter für die, das festzustellen. Und das wäre so ein Pareto-Schlüssel, ne, wo man sagen kann, wenn man sich darauf konzentriert, dann ist es für viele leichter. Das ist so wie die Fahne, die man hochhält. Dann wissen alle, ich kenne die Fahne, ich habe sie verstanden, das ist mein Bild, ich folge der Fahne. Kann man das so sehen?
Also ich brauche eine Vorstellung davon, wie mein Unternehmen in 5 Jahren aussieht. Und selbstverständlich weiß ich als Unternehmer, dass ich mich in Märkten oder Marktsegmenten bewege, dass sich Umwelten verändern können, dass sich jetzt zum Beispiel durch Digitalisierung Prozesse in einer Geschwindigkeit weiterentwickeln können, die ich heute noch gar nicht absehen kann. Oder dass mir Geschäftsfelder wegbrechen, von denen, die heute ganz stabil sind, die aber in 5 Jahren vielleicht überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Das heißt, ich brauche zwar eine Vorstellung davon, damit ich, oder ich brauche eine Vorstellung davon, damit ich eine Richtung entwickeln kann. Mhm. Und dieses 5-Jahres-Bild braucht nur ein Bild sein. Mhm. Mit ein paar Kernzielen. Mhm. Und dann entwickle ich daraus schon etwas konkreter 3-Jahres-Ziele. Mhm. Wo wollen wir in 3 Jahren sein? Mhm. Und was brauchen wir dafür? Und was brauchen wir dafür, um dahin zu kommen? Mhm. Und dann breche ich das runter auf Jahresziele.
Ja, also im Prinzip sind das dann Meilensteine.
Genau,
Meilensteine. Dahin zu kommen.
Meilensteine.
Und ja, und das ist natürlich eine völlig andere Sache, wenn man sich nur aufs nächste Jahr konzentriert, wie das die überwiegende Mehrheit macht, dann ist man immer im Detail. Und das ist so wie beim Segeln, ne? Man ist in die Detailkarte, guckt sich die an. Und du sagst ja mit deinen 5-Jahres-Zielen, das ist dieser Übersegler, sogenannte die Karte, wenn ich jetzt nach England segeln will, dass ich immer weiß, wo ist England, das ist mein Zielbild in dem Falle. Und das ist dann eine gute Sache, wenn ich dann immer die Orientierung halt dazu nutze, ne? dass die Richtung stimmt.
Ja, aber der Wind kann sich verändern, um im Segelbild zu bleiben.
Dann muss ich was anpassen.
Da muss ich anpassen, ja? Genau. Ne? Und aus den Jahreszielen entwickeln wir okay. Quartalsziele, also 90 Tage, und brechen das runter in konkrete Projekte. Dann wird es handhabbar.
Ja.
Und das ist eine gute Ebene,
um
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzubinden in der Projektfindung. Ja. Denn dann wird es sehr konkret. Und meine Erfahrung ist, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da gut einfinden können, auch gedanklich gut einfinden können. Aber wenn ich die Richtung nicht weiß,
dann brauche ich auch keine 90-Tage-Ziele.
Dann brauche ich keine 90-Tage-Ziele.
Ja,
dann mache ich einfach weiter in meinem täglichen Hamster.
Das ist übrigens etwas, was ich auch feststelle, dass gerade bei Unternehmen, es haben sogar nicht alle Unternehmen eine Strategie aufgeschrieben, was im Prinzip ja auch nicht schlimm ist, wenn alles funktioniert. Aber wenn ein Veränderungsprozess stattfindet, ist der 90-Tage-Bereich mit konkreten Projekten, was gemacht werden soll, wo sich Mitarbeiter wirklich dann sehr leicht tun, sich einzubringen und zu verstehen, wo geht die Reise hin. Vielleicht dann nochmal mit einem Zielbild im Hintergrund, wo wollen wir in 5 Jahren sein. Das finde ich schon eine sehr einfache, gängige Methode, die auch gut funktioniert.
Ja, und wenn wir uns mal überlegen, was ist die Kernaufgabe von Führung? Für mich ist die Kernaufgabe von Führung für Ergebnisse sorgen.
Ja.
Und da muss ich mich doch fragen, wie will ich für Ergebnisse sorgen, wenn ich die Richtung nicht formuliert habe?
Okay.
Ja. Dafür brauche ich eine Strategie. Und wie sorge ich für Ergebnisse? Was sind meine Kernaufgaben? Ich muss führen. Ich muss Zusammenarbeit organisieren und ich muss Menschen oder auch Prozesse weiterentwickeln. Das heißt, wenn wir jetzt mal den Bereich Führung nehmen, dann geht es immer darum, ich muss organisieren. Also das, was wir neudeutsch mit Management bezeichnen. Mhm. Ohne dem wird es keine Ergebnisse geben. Und dafür brauche ich die richtigen Menschen am richtigen Platz, die für eine entsprechende Prozessqualität sorgen, damit Ergebnisse am Ende in der definierten Qualität auch erzielt werden können. Das ist für mich Führung.
Mhm. Okay.
Und Führung ist die Voraussetzung dafür, dass sowas wie Zusammenarbeit, ja, was ich ja gerne als Führungskraft haben möchte und als Unternehmer, dass Zusammenarbeit überhaupt entstehen kann.
Ja, okay. Ja, das ist, denke ich mal, auch sehr schön auf den Punkt gebracht, dass Führen bedeutet Zusammenarbeit fördern, Menschen und Prozess entwickeln. Das hat mir sehr gut gefallen, weil das es klarer macht, dass man die Strategie als Orientierung braucht, die Führungskraft selber, der Unternehmer selber braucht die Klarheit, wo geht die Reise hin. Und dann fällt es ihm auch leichter, die Zusammenarbeit zu organisieren und Menschen und Prozesse zu entwickeln.
Genau, und Zusammenarbeit ist wieder die Voraussetzung dafür, dass ich mit diesen Menschen gemeinsam mein Unternehmen oder Unternehmensbereiche überhaupt weiterentwickeln kann. Und Strategie ist ja nichts anderes, als dass ich in der Umsetzung dieser Strategie ein Unternehmen weiterentwickle.
Ja, also wenn das alles so klappt, jetzt haben wir die Zusammenarbeit organisiert, wir haben Meetings, wir haben Prozesse, die wir weiterentwickeln wollen, wir haben die Kernthemen nochmal klar gemacht. Jetzt kommen wir mal zu den Fehlern, zu den größten Fehlern. Ein paar haben wir schon aufgezählt, ja. Aber wenn wir die zusammenfassen, was sind denn deiner Erfahrung nach so die größten oder die 3 größten Fehler, die häufig gemacht werden?
Keine klare Kommunikation.
Also keine klare Kommunikation, dass ein Veränderungsprozess ansteht. Keine Einbindung in der Strategie, ein frühzeitiges und auch kein und vielleicht viel zu spätes Einbinden, so nach dieser Basta-Methode.
Ja, und auch Wischi-Waschi-Zukunftsbild. Mhm. Also ja, das kennen wir ja alle voneinander. Ja, es könnte so werden und es könnte so werden und das verunsichert mich dann. Und als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter werde ich ja nur etwas unterstützen. Mhm. In der Regel ist das so, wovon ich persönlich einen Vorteil habe. Mhm. In dem Moment, wo ich Sorgen, Ängste oder Befürchtungen habe, ob berechtigt oder unberechtigt, spielt erstmal überhaupt gar keine Rolle, dass das für mich nicht gut ist oder für mich nicht gut werden könnte, in dem Moment erzeugt es Widerstand. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit diesem Widerstand um? Weil Widerstand bedeutet Konflikt. Sitze ich das aus? Mhm. Versuche ich das zu klären? Mhm. Bügele ich das ab? Nehme ich das überhaupt zur Kenntnis? Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Ja, ja, ich denke mal, da kann man nicht sagen, das ist die Methode, die überall geeignet ist, sondern das ist fallweise, ja, muss man das wählen. Aber deine drei wichtigsten Punkte habe ich jetzt so verstanden, dass eigentlich kein Einbinden der Mitarbeiter. Das zweite war auch kein Zukunftsbild. Wo ist unser Ziel, wo wollen wir hin? Und das dritte habe ich jetzt so bei dir verstanden, dass das Thema Sorgen und Ängste unterschätzt wird, oft, dass es nicht genügend berücksichtigt wird, weil es bedeutet ja immer konkrete Veränderungen bei den einzelnen Mitarbeitern. Und wenn ich das Thema unterschätze, dann stockt es irgendwann. Das ist wie Sand im Getriebe. Und irgendwann wird bei jedem Veränderungsprozess, da gibt es Konflikte, ist auch völlig normal. Und ich muss aber dann in Ruhe überlegen, wie ich diesem Konflikt begegne, welche Methode ich
Also der dritte Punkt ist ganz klar Umgang mit Konflikten. Mhm. Und daran entscheidet sich am Ende auch, ob ich in eine erfolgreiche Umsetzung reinkomme oder nicht. Mhm.
Ja, klar.
Gelingt es mir, diese Konflikte konstruktiv zu lösen? Mhm. Also was sind die Themen, was sind die Interessen, wo habe ich Schnittmengen in den Themen, wie arbeiten wir das ab und auf was verständigen wir uns am Ende gemeinsam?
Ja, also ich glaube, das Thema Konflikt ist vielleicht nochmal ein extra Thema für einen Podcast, wo wir immer nur das Thema Konflikt machen. Das hat in sich, das hat viel, viel Zündstoff. Aber heute ging es ja jetzt um die, wie binde ich Mitarbeiter in meine Unternehmensstrategie ein, um in der Praxis bessere Ergebnisse zu erzielen. Jetzt haben wir schon eine Menge gesagt. Für den heutigen Podcast haben wir jetzt was Wesentliches vergessen, Ludger, worüber wir nicht gesprochen haben, bevor ich meine Zusammenfassung versuche. Also, wenn du noch überlegst, ich versuche mal eine Zusammenfassung und stelle die Frage nachher nochmal, ob wir was vergessen haben, was wir noch unseren Hörern mitgeben können. Also, wir haben angefangen und haben gesagt, das war das Thema, wann binde ich Mitarbeiter im Strategieprozess ein? Und das war der Kardinalfehler direkt am Anfang, der von dir dann auch markiert wurde, Mitarbeiter überhaupt nicht beteiligen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Wenn man Mitarbeiter aber frühzeitig einbindet und die Reise, das Zielbild noch nicht ganz klar ist, dann muss man das auch kommunizieren, dass man Ideen sammelt und die Mitarbeiter wissen, ich kann mich da einbringen, ich kann Ideen erstmal von mir geben und der Unternehmer kann das nutzen, um klarer zu sein. Und der Unternehmer kann auch natürlich sich externe Hilfe holen, um so einen Prozess schneller zu machen. Das ist zum Beispiel auch ein guter Pareto-Ansatz. Diese 20% Wirkung mit 80% Hebel kann durch externe Hilfe schon mal erzielt werden. So, und dann haben wir darüber gesprochen, wie Mitarbeiter bestmöglich mitwirken. Da bist du gekommen von der Zeit-Timeline. Du hast gesagt, ein 5-Jahres-Horizont wäre gut, ein Zielbild. Weil man das weiß, das muss attraktiv sein, da muss man hinwollen, der Unternehmer und die Mitarbeiter. Und dann das Runterbrechen in 3 Jahre, in Jahre und in 90 Tagen. Und 90 Tagen ist deshalb so interessant, weil das da um konkrete Projekte und Aktivitäten geht, wie die Schlüsselthemen vorangebracht werden, wo sich Mitarbeiter oft leichter tun, sich da einzubringen. Und ja, was man auch unbedingt, du hast das Beharrungskräfte genannt, wo die Ängste und Sorgen der Mitarbeiter sich dahinter verbergen, die man auch offen ansprechen muss. Und dazu bieten sich regelmäßige Meetings, Gesprächsrunden an. Du hast dann ein Beispiel genannt, dass man das vielleicht monatlich 30 bis 60 Minuten macht. Und damit dieses Thema Ängste und Sorgen nicht mehr so für die Leute greifbarer wird oder vielleicht auch berechenbarer. Und letztendlich trägt das dazu bei, dass man kann Ergebnisse nur mit Mitarbeitern erzielen Und du hast Führen so definiert, dass wenn der Unternehmer, der muss klar sein, dann kann er die Zusammenarbeit organisieren und Menschen und Prozesse entwickeln. Und die Kardinalfehler, die man vermeiden sollte bei so einer Sache, ist kein Einbinden der Mitarbeiter, den alles nur fortzusetzen, kein Zukunftsbild zu haben und die Sorgen und Ängste, ich weiß, haben wir gerade schon gesagt, aber nicht genügend berücksichtigt, weil das ist einer der immer wieder unterschätzten Punkte, weil dann stockt es nachher irgendwo an der Stelle und man ist ganz überrascht. Und last but not least wird bei jeder Umsetzung, es wird Konflikte entstehen und die Kunst ist es nachher, diesen Umgang konstruktiv zu lösen, damit wirklich die Ergebnisse auch kommen mit motivierten Mitarbeitern. Habe ich das so richtig wiedergegeben oder fehlt noch was?
Naja, ich würde es für mich so auf den Punkt bringen. Abgesehen davon, dass es unklug wäre, aber du kannst kein Unternehmen gegen die Mannschaft führen. Mhm. Ja, ich bin Mannschaftssportler, immer gewesen, und du kannst als Trainer nicht erfolgreich sein gegen deine Mannschaft. Das funktioniert nicht. Und das ist in betrieblichen Kontext, das habe ich selbst als Führungskraft erlebt und das erlebe ich heute in der Begleitung von Unternehmen. Du brauchst die Mannschaft. Und je besser dir das gelingt, die Mannschaft mitzunehmen auf den jeweiligen Stufen, umso besser werden deine Ergebnisse sein. Und manche Mittelständler neigen ja noch dazu, auch manche Führungskräfte, zu denken, sie hätten nicht nur alles im Griff, sondern sie wüssten auch alles. Und dem würde ich immer entgegenhalten, mit deinen Mitarbeitern weißt du mehr. Ja, oder um es mit Amita Etzioni zu sagen, ein amerikanischer Soziologe, der hat mal gesagt, dass ich nicht alle Menschen und überall bin. Ich glaube, das bringt es für Führungskräfte ganz gut auf den Punkt.
Ja, ich finde, das ist ein schönes Bild, was du nochmal jetzt zum Schluss nochmal uns geschenkt hast. Als Trainer kannst du nur mit der Mannschaft erfolgreich sein. Das hat sich bei mir zumindest im Kopf gerade schon richtig festgesetzt. Tolles Bild, danke, Ludger. Wenn man dich kennenlernen möchte, wie kann man das machen?
Ganz einfach über LinkedIn. Dort findet ihr mich oder über daroconsulting.de. Schreibt mir eine Nachricht, ruft mich an und wir reden miteinander.
Prima. Dann werde ich nochmal deine Kontaktdaten, LinkedIn auch nochmal dein Profil in den Shownotes schreiben, dass man dich direkt auch erreichen kann. Und ja, lieber Ludger, dann herzlichen Dank für das Gespräch heute. Danke dir.
Danke, Volker.
Und wenn Sie mit mir über Ihre Strategie, Situation und wie Sie mit wenig Aufwand viel erreichen, sprechen möchten, buchen Sie sich einfach einen Termin für ein Erstgespräch unter www.volker-wefers.de. Gute Geschäfte und viel Erfolg. Ihr Pareto-Stratege Volker Wefers.
Das war der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de.